Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wie Nico schon sagte, ist dies ja der erste Sonntag in diesem Jahr. Und dieses Jahr 2024 liegt demnach, so Gott will, ja noch fast vollständig vor uns. Keiner von uns kann wissen, was dieses Jahr mit sich bringen wird. Aber eines ist ganz sicher: Dieses Jahr wird ein Teil unseres Heimwegs sein. Als Christen sind wir ja Menschen, die dem Sonnenaufgang entgegengehen. Ich sage das mal so bildhaft, dem Sonnenaufgang entgegengehen und nicht dem Sonnenuntergang. Das ist anders bei Menschen, die Christus nicht gehören. Sie gehen dem Sonnenuntergang entgegen. Mit jedem Jahr ihres Lebens sinkt für sie die Sonne ein Stück weit mehr dem Horizont entgegen, bis sie schließlich ganz untergegangen ist und nur noch Finsternis übrig bleibt. Und darum ist das Älterwerden für solche Menschen auch so schrecklich. Darum ist es ein so unschöner Gedanke. Aber als Kinder Gottes gehen wir dem Sonnenaufgang entgegen. Mit jedem Jahr unseres Lebens kommen wir unserem eigentlichen Ziel, dem ewigen göttlichen Licht, ein Stück näher. Und völlig egal, ob dieses Zuhause jetzt ganz dicht dran ist oder noch weiter weg, völlig egal, ob wir jung oder ob wir alt sind, wir befinden uns auf dem Heimweg. Und jedes Jahr unseres Lebens, auch dieses Jahr, ist ein Teil unseres Heimwegs. Ich spreche gerne anschaulich, so dass man es möglichst gut verstehen, möglichst gut behalten kann. Und damit komme ich jetzt nochmal auf unsere Vorlesung zurück, was wir gehört haben, Johannes Kapitel 4. Der Mann, den wir dort finden, dieser königliche Beamte, der ist sehr gut geeignet, um uns eine göttliche Wahrheit anschaulich, bildhaft und leicht verständlich deutlich zu machen. Denn auch er war ein Mensch, der sich auf den Heimweg machte. Die Begleitumstände, die Art und Weise, wie er das machte, kann uns eine echte Hilfe werden. Sie sind ein schönes Bild, eine gut verständliche Predigt für unseren eigenen Heimweg. Denn dieser Mann, der trug etwas ganz Besonderes in seinem Herzen, als er sich auf den Heimweg machte. Und das wollen wir heute zu uns sprechen lassen. Und ich nehme als Textwort noch einmal Johannes Kapitel 4, den Vers 50. Und diesen Vers 50, den lese ich jetzt mal nach der Menge-Übersetzung. Da heißt es, nachdem Jesus zu ihm gesprochen hatte: Der Mann glaubte der Versicherung, die Jesus ihm gegeben hatte, und machte sich auf den Heimweg. Das soll das Thema für heute sein: gesegneter Heimweg. Lasst uns noch mal ein bisschen bei dem Textzusammenhang stehen bleiben. Wir lesen in Johannes 2, in den Kapiteln davor, dass Jesus in Jerusalem dem Passafest beiwohnte. Bei dem Fest waren auch Galiläer gewesen, die alles gesehen, die alles miterlebt haben, auch die Wunder, die der Herr dort tat. Jesus blieb dann noch eine längere Zeit in der Landschaft Judäa. Seine Jünger tauften dort, sein Wirken wurde immer fruchtbarer und seine Jünger tauften dort, also eine gesegnete Zeit. Allerdings wuchs dadurch auch der Widerstand der Pharisäer. Tatsächlich war es so, je fruchtbarer das Wirken des Herrn wurde, desto näher kam auch das Kreuz. Aber seine Zeit war noch nicht da. Und so zog Jesus weiter durch Samaria zurück nach Galiläa. Und die Galiläer, die nahmen ihn gut auf. Das lesen wir hier, als er nun, Kapitel 4, Vers 45, als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er während des Festes in Jerusalem gemacht hatte. Also er kam dann auch weiter nach Kana, also dort, wo er sein erstes Wunder getan hatte, wo er Wasser in Wein verwandelte. Und das war natürlich noch in Erinnerung, und diese Erinnerungen, die wurden auch wieder wach, als der Herr dahin kam. Hinzu kamen, wie gesagt, ja auch noch die Berichte der Galiläer, die erlebt haben, was Jesus in Jerusalem getan hat. So, das ist die Situation, wie wir sie hier lesen. Jetzt Szenenwechsel, 27 Kilometer entfernt, Kapernaum. Da lebt ein königlicher Beamter. Er stand im Dienst des Antipas, des Vierfürsten von Galiläa. Und dieser Mann befand sich nun in einer Lage, die zum Schlimmsten gehört, was man sich vorstellen kann. Er hatte einen Sohn, der im Sterben lag. Welche Krankheit es genau war, wird nicht exakt gesagt, aber eines Tages wurde sein Sohn krank und bekam Fieber. Offensichtlich hohes Fieber, das auch nicht mehr wegging. Der Textzusammenhang macht es uns einfach, uns in diesen Mann hineinzuversetzen. Als Vater musste er zusehen, wie in dem Körper seines Sohnes ein Kampf tobte zwischen Leben und Tod. Und er konnte nichts dagegen tun. Schließlich konnte er sich nicht mehr vor der Erkenntnis verschließen, dass die Überlebenschancen seines Kindes immer geringer wurden. Mit jedem Tag wurde deutlicher, dass sein Sohn im Sterben lag. Als Vater spürte er das grausige Gefühl, wie eine eiskalte Hand sich nach seinem Herzen ausstreckte. In dieser Situation hört er von Jesus, dass er zurückgekommen ist aus Judäa nach Galiläa. Wir wissen nicht genau, wie gut er Jesus kannte. Vermutlich hielt er ihn für einen Propheten. Jedenfalls glaubte er, dass Jesus seinen Sohn retten kann. Vielleicht sah er das auch als Gebetserhörung an, als Wink Gottes, dass Jesus gerade jetzt wieder nach Galiläa zurückgekommen war. Sollte das wirklich ein Zufall sein? Jedenfalls war ihm klar, dass Jesus seine einzige Chance ist. Dabei war aber noch nicht mal sicher, ob die Zeit überhaupt noch ausreicht. Selbst jetzt im günstigsten Fall, wenn es ihm gelingt, jetzt von Kapernaum möglichst schnell nach Kana zu kommen und er den Herrn dort auch möglichst schnell irgendwie erreicht und der Herr auch wirklich zusagen würde, mit ihm zurückzukommen nach Kapernaum und das auch wirklich schnell gehen würde, selbst dann war völlig offen, ob das dann nicht vielleicht schon alles viel zu spät war, ob die Zeit überhaupt noch ausreichte, ob sein Sohn dann überhaupt noch am Leben war. Das wusste er nicht. Niemand konnte ihm darauf auch eine Antwort geben. Klar war nur eins, dass sein Sohn stirbt, wenn er nichts tut. Darum macht er sich auf, um so schnell wie möglich zum Herrn zu kommen. Kana, wie gesagt, ungefähr 27 Kilometer entfernt, hin und zurück, etwa jeweils eine Tagereise. Vielleicht reichte die Zeit ja doch noch aus. Vielleicht schaffte er es noch, vielleicht war dann doch noch nicht alles zu spät. Und so macht er sich auf, er kommt immer näher zu Jesus, er erkundigt sich nach ihm, er beeilt sich, ihn zu finden. Endlich trifft er ihn auch, dringt zu ihm durch und trägt ihm seine Bitte vor. Jesus hört ihn an, aber er reagiert zunächst ganz anders als dieser königliche Beamte sich das vielleicht vorgestellt hat. Vers 48, da sprach Jesus zu ihm, oder nochmal Vers 47, als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin, bat ihn, er möchte herabkommen, um seinen Sohn gesund zu machen, denn er lag im Sterben. Und jetzt Vers 48, da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Das war wahrscheinlich nicht das, was er sich vorgestellt hat, und ganz sicher nicht. Jesus spricht hier aber im Plural. Er spricht nicht direkt persönlich nur diesen Mann an, sondern er spricht im Plural und sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Also er meint nicht direkt nur persönlich diesen Beamten, sondern er fasst zusammen, was er ebenso allen Galiläern genauso zu sagen hat. Jesus suchte einen Glauben, der nicht nur zu ihm kommt, wenn er von der Not getrieben wird, der sich nicht nur dann an Jesus hält, wenn ihm sichtbar geholfen wird. Die Galiläer rühmten ihn, die nahmen ihn auf, die freuten sich und in gewisser Hinsicht glaubten sie an ihn, aber sie rühmten ihn deswegen, weil wunderbare Hilfe von ihm zu empfangen war. Wie viel würde er ihnen gelten, wenn die Hilfe nicht wie gewünscht kommt? Was würde dann übrig bleiben von diesem Glauben? An Jesus zu glauben, heißt nicht, Wunder und Zeichen isoliert für sich zu betrachten, sondern zu verstehen, was diese Wunder, was diese Zeichen aussagen über den Herrn, über seine Person und über sein Werk. Der Glaube kann durch Wunderzeichen, wie Jesus sie tat, hervorgebracht und gestärkt werden. Darum hat Jesus ja auch Wunder und Zeichen getan. Aber das Ziel des Glaubens ist ja, dass sie Jesus sehen in seiner ganzen Fülle als den verheißenen Gottessohn und nicht bloß als Wundertäter. Jesus offenbarte sich durch Zeichen, durch Wunder als das ewige Wort Gottes selbst. Es ist darum nicht nötig, selber ein Augenzeuge der Zeichen zu sein. Der Bericht über sie reicht aus, um ihre Botschaft zu vermitteln, um den Glauben an Jesus als Messias, als Sohn Gottes zu wirken und zu stärken. Und in diesem Sinn sagt Jesus nach seiner Auferstehung ja auch zu Thomas: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Der gottgewirkte Glaube kann darum auch ohne Zeichen und Wunder leben. Gehst zum Leben oder auch zum Sterben. Er kann in Jesus die bleibende Gabe Gottes erkennen, ohne von dieser oder jener einzelnen Hilfe abhängig zu sein. Der königliche Beamte hält an seiner Bitte fest. Die Angst um sein Kind treibt ihn. Und Jesus begegnet ihm barmherzig. Er hört seine Bitte, aber doch wieder etwas anders, als er sich das gedacht hat. Jesus spricht zu ihm, Vers 50, gehe hin, dein Sohn lebt. Also Jesus gab ihm seine Hilfe, aber er ging jetzt nicht mit dem Mann zurück nach Kapernaum und dort den Sohn zu heilen, sondern Jesus gab ihm seine Hilfe, aber so, dass er ihn allein auf sein Wort stellte. Der Königliche hatte das anders erwartet, aber Jesus entließ ihn nur mit seinem Wort, ohne selber mitzugehen. Und das reichte dem Mann aus. Das reichte ihm wirklich völlig aus. Er ließ sich von Jesus leiten, er griff dankbar nach seiner Zusage, er trug sie als einen tiefen Trost mit großer Freude in seinem Herzen und ging so nach Hause. Der Mann glaubte der Versicherung, die Jesus ihm gegeben hatte, und machte sich auf den Heimweg. Und jetzt stellen wir uns seinen Heimweg mal ganz praktisch vor. Aus dem Zusammenhang lernen wir, dass Jesus nicht, dass dieser Mann nicht am selben Tag wieder in Kapernaum ankam. Er machte sich auf den Heimweg, aber er musste irgendwo unterwegs übernachten. Der Weg war zu lang, er kam erst am nächsten Tag dort an und ja, musste übernachten. So, auf dem Heimweg hatte er ein furchtbar bedrücktes Herz. Todesangst quälte ihn. Immer wieder tauchte dieses Bild von seinem sterbenden Kind vor seinem inneren Auge auf. Und dieses Bild wird bei seinem Heimweg auch immer wieder vor seinem Auge gestanden haben. Aber es hatte seine furchtbare Wirkung verloren. Immer wieder, wenn er an sein todkrankes Kind dachte, Dann rief er sich die Worte des Herrn in Erinnerung und sagte: Er hat gesagt, gehe hin, dein Sohn lebt. Jedes Mal, wenn quälende Angst und Sorge ihn überkommen wollte, hielt er dem entgegen: Er hat gesagt, gehe hin, dein Sohn lebt. Und irgendwo hielt er an, irgendwo übernachtete er. Es wurde Nacht, es wurde alles dunkel. Vielleicht war er viel zu aufgewühlt, um überhaupt schlafen zu können, das wissen wir nicht. Aber was wir wissen, schwere Zeiten, Nöte, Ängste, Sorgen können in Nacht und in Dunkelheit noch stärker, manchmal sogar noch viel stärker auf uns einwirken als am Tag. Das Bild seines sterbenden Kindes hätte ihn in dieser Nacht wahrscheinlich mit noch viel stärkerer Wucht getroffen, wenn er nicht Jesus gefunden hätte. Und diesen schrecklichen Bildern, die auch in dieser Nacht wieder auftauchte, konnte er wieder die Zusicherung Jesu entgegenhalten: Er hat gesagt, gehe hin, dein Sohn lebt. Und trotz allem konnte er ruhig schlafen, weil er immer wieder sich diese Zusicherung des Herrn in Erinnerung rief: Er hat gesagt, gehe hin, dein Sohn lebt. Am nächsten Morgen wachte er früh auf, wieder diese bangen Gedanken, wieder wies er sie ab: Nein, er hat gesagt, gehe hin, dein Sohn lebt. Und so zieht er hin, mit Trost, mit Freude in seinem Herzen, eine Freude, die ihn anfangs vielleicht selber verwundert hat, von der er aber weiß, dass sie ihren Ursprung hat in den Worten des Herrn. Und so zieht er los. In der Ferne sieht er Leute, die ihm entgegenkommen und die ihm auch bekannt vorkommen. Es sind seine Knechte. Sie gehen ihm entgegen, sie winken ihm aufgeregt zu, sie kommen immer näher, sie fangen an, auf ihn zuzulaufen und sie rufen ihm zu, genau dasselbe, was Jesus ihm gesagt hat: Dein Sohn lebt. Und er erkennt an der Nachricht, die er jetzt von ihnen erhielt, dass er das Leben seines Kindes dem Herrn verdankt. Er geht nach Hause, er findet alles genauso bestätigt, wie es ihm gesagt wurde, wie die Knechte es ihm unterwegs gesagt haben. Und nun glaubt er mit seinem ganzen Haus. Aber das war jetzt ein anderer Glaube als der, als er von der Not getrieben wurde. Dieser Glaube sah nicht mehr nur die Hilfe, die er sich für sich selber oder für sein Kind wünschte, sondern er hatte in dem Herrn das Größte und das Beste erkannt, was Gott uns geben kann. Er hatte den erkannt, durch den Gottes Gnade bei uns ist in allen Lagen, unabhängig davon, wie wir die göttliche Hilfe erleben, ob es zum Leben oder ob es zum Sterben geht. Das war jetzt eine Gewissheit, die ihn in allem und auch für immer mit Jesus verband. Und solchen Glauben wollte Jesus schaffen, bei den Galiläern, bei diesem Mann und auch bei uns. Der königliche Beamte machte sich auf den Heimweg, voller Trost, voller Hoffnung, aber mit nichts in der Hand als allein das Wort des Herrn. Und dieses Wort reichte ihm völlig aus, er brauchte nichts anderes. Und so nahm er die Zusage Jesu und er nahm sie zur Grundlage seines Denkens. Die ganze Zeit seines Heimwegs über machte er sie zur Grundlage seines Denkens. Inwiefern spricht das zu uns? Was hat das zu uns zu sagen? Weil wir auf unserem Heimweg das Wort des Herrn, das Wort der Verheißung, genauso in unserem Herzen tragen müssen, wie er es tat. Weil wir es genauso zur Grundlage unseres Denkens machen sollen, machen dürfen, wie er es tat. Natürlich, Jesus hat uns größtenteils ganz andere Verheißungen gegeben als ihm. Auch unser Heimweg sieht ganz und gar anders aus als seiner. Aber auch unser Heimweg wird gesegnet sein und kann gesegnet sein, wenn wir das Wort des Herrn an uns genauso im Herzen tragen, wie er es auf seinem Heimweg in seinem Herzen trug. Aus Erfahrung wissen wir, dass das auch ganz anders aussehen kann. Wieder spreche gern in Bildern, Bunyans Pilgerreise. Da ist die Episode, wo Christ allerdings durch seine eigene Unvorsichtigkeit gelandet war in der Burg der Verzweiflung und dort auch gepeinigt wurde von dem Riesen Verzweiflung. Christ war da in einer wirklich elenden Verfassung und es ging ihm jeden Tag schlechter. Und er dachte wirklich, es ist jetzt bald zu Ende mit mir. Aber irgendwie tastete er dann mal so nach seiner Jackentasche und da merkte er, oh Moment, ich habe doch hier etwas, einen Schlüssel. Nebenbei, die Kerkermauern waren sehr dick und das Tor war dick und stark und fest verschlossen. Und jetzt sagte er, Mensch, ich habe doch hier die ganze Zeit über diesen Schlüssel. Und bildliche Sprache, das ist doch der Schlüssel der Verheißung. Ich Dummkopf, hier ist die Tür fest verschlossen. Ich bin hier fast am Sterben und ich habe doch den Schlüssel der Verheißung, mit dem ich solche Türen öffnen kann. Ich habe ihn die ganze Zeit gehabt, aber ich habe ihn die ganze Zeit über nicht benutzt. Und jetzt geht er hin zur Tür, dreht um, stellt fest, tatsächlich, der passt. Die Kerkertür öffnet sich, er geht heraus und ist befreit und ist gerettet. Und darum geht es für uns, dass wir uns erinnern an den Schlüssel der Verheißung und ihn dann praktisch gebrauchen. Dass wir ihn nicht nur in irgendeiner Jackentasche haben und nicht benutzen oder vielleicht auch vergessen haben, sondern dass wir ihn wirklich haben und praktisch gebrauchen und anwenden. Ich möchte uns einige Beispiele nennen. 1. Mose 28, Vers 15. Schönes Wort auch für den Jahresanfang. Da sagt Gott zu Jakob, und siehe, ich bin mit dir. Ich will dich behüten, überall, wo du hinziehst. Und das ist ein so schönes, passendes Wort auch für das neue Jahr. Lasst uns doch einmal wirklich versuchen und lernen, dieses Wort so in uns zu tragen, wie der königliche Beamte das Wort Jesu an ihn in sich trug. Und es so auch zur Grundlage unseres Denkens macht. In so vielen Lagen, in Schmerz, in Dunkelheit, in Hoffnungslosigkeit, in Schwachheit, in Ohnmacht, in Fragen, in Sorgen, in neuen Herausforderungen und Aufgaben, in unbekannten Wegen, die vor uns liegen, so wie der königliche Beamte. Er hat gesagt, siehe, ich bin mit dir, ich behüte dich, überall, wo du hingehst. Er hat gesagt, siehe, ich bin mit dir, ich behüte dich, überall, wo du hinziehst. Oder noch ein anderes Beispiel, Josua 1, Vers 5. Da sagt Gott zu Josua, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Dieses Wort kann uns eine große Hilfe sein, wenn wir dazu neigen, Barometer-Christen zu sein. Also wenn wir dazu neigen, mehr ein Gefühls- als ein Glaubensleben zu führen. Einen Morgen stehen wir auf, sind voller Freude und Dank und glauben, dass der Herr bei uns ist und mit uns ist, weil wir uns ja auch so fühlen. Einen anderen Morgen stehen wir auf mit dem falschen Fuß und alles erscheint uns dunkel und schwermütig zu sein. Und wir glauben, Gott hat uns verlassen oder ist zumindest irgendwie ganz weit weg, weil wir uns ja genauso fühlen. Und dabei hat sich gar nichts geändert. außer dass unsere Gefühle verrutscht sind, was ziemlich unwichtig ist. Denn Gottes Wort sagt, Römer 1, Vers 17, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben und nicht der Gerechte wird durch seine Gefühle leben. So, wenn uns unsere Gefühle niederdrücken, wenn sie uns in eine falsche Richtung lenken, dann tut es uns gut, an diesen königlichen Beamten zu denken, wie er das Wort des Herrn in seinem Herzen trug und es zur Grundlage seines Denkens machte. Und ähnlich wie er können wir alle niederdrückenden Gedanken und Gefühle zurückweisen, indem wir uns immer wieder das Wort des Herrn vorhalten. Er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Ja, aber ich fühle, er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und ich will dich nicht verlassen. Aber vielleicht bist du auch gar kein Barometer-Christ. Vielleicht ist das gar nicht dein Problem, sondern du bist in einer wirklich ganz schweren Lebenslage, wo es ganz natürlich ist, dass, obwohl du einen gesunden Glauben hast, du dich niedergedrückt fühlst, wo du Schmerz empfindest und wo dir der Weg sehr schwer wird. Auch dann und besonders dann ist es wichtig, halte dir das vor Augen. Er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Wenn du dich auch so fühlst, das ist nicht die Wahrheit. Die göttliche Wahrheit ist und bleibt, er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und ich will dich nicht verlassen. Noch ein Beispiel, Johannes 6, Vers 37. Da sagt Jesus, alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Vielleicht hat Gott schon längere Zeit an dir gearbeitet. Seine Güte führt dich zur Buße und dir wird immer klarer, dass du dich zum Herrn bekehren musst, aufrichtig, von ganzem Herzen. Warum alte Lasten, alte Schuld immer mit sich herumschleppen, auch ins neue Jahr? Warum alte Fehlentscheidungen immer wiederholen und nicht endlich den Wendepunkt setzen, jetzt endlich in diesem Jahr? Aber dir kommen tausend Bedenken. Wird der Herr mich überhaupt annehmen? Hat das überhaupt Sinn, wenn ausgerechnet ich versuche, mich zu bekehren, Gott zu suchen? Das wird sowieso nichts. Bei anderen vielleicht, aber bei mir, das wird sowieso nichts. Und. Da ist der königliche Beamte für dich eine gut verständliche, eine praktische Hilfe. Denn ähnlich wie er das Wort des Herrn an sich in seinem Herzen trug, so kannst auch du deinen ganzen Bedenken und allem Ja-Aber kraftvoll begegnen, indem du dir immer wieder die Worte des Herrn vorhältst. Er hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht von mir stoßen. Er hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht von mir stoßen. Ja, aber Schluss. Er hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht von mir stoßen. Nehmen wir noch ein Beispiel. Petrus sagt in 2. Petrus 1, Vers 3 und 4, hauptsächlich Vers 4, da spricht er von den großen und von den kostbaren Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, damit wir dadurch teilhaftig werden der göttlichen Natur. Teilhaftig, die großen, die kostbaren Verheißungen, überaus groß, teilhaftig der göttlichen Natur. Darin liegt aber auch die Verheißung, dass wir uns durch Gottes Kraft auch an Gottes Wort halten können und dass wir durch Gottes Kraft auch die Sünde überwinden können. Anders können wir ja gar nicht teilhaftig sein der göttlichen Natur, anders können wir uns nicht zu Christusähnlichen Charakteren entwickeln. Das Entscheidende dabei ist, dass wir verstehen, dass dies nur möglich ist durch Gottes Kraft, nicht durch unser Bemühen. Das Entscheidende ist die Kraft Gottes, die wir bekommen durch den Glauben an die Verheißung Gottes. Und so konnte Paulus auch sagen, Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Auch mit diesem Wort müssen wir lernen, umzugehen, wie der königliche Beamte es tat, mit dem ihm gegebenen Gotteswort. Wir dürfen genauso hoffnungsvoll es in unserem Herzen tragen, in jeder Anfechtung, in jeder Versuchung, jedes Mal, wenn es drauf ankommt, zur Ehre Gottes zu leben und nicht anders. Er hat gesagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Er hat gesagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ich fühle mich absolut nicht so. Meine Gedanken schwirren in eine ganz andere Richtung. Auf mich selbst gestellt habe ich überhaupt keine Chance zu überwinden. Aber das alles zählt nicht, denn er hat gesagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Wir müssen es lernen, in den Verheißungen Gottes zu leben, sie immer und immer wieder zu lesen, uns vor Augen zu halten, in Erinnerung zu rufen, bis sie uns in Fleisch und Blut übergehen. Wir müssen bildlich gesprochen den Schlüssel der Verheißung kennen. Wir müssen wissen, wo er liegt, und wir müssen ihn benutzen, um Tür für Tür aufzuschließen. Aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn diese Verheißungen sind ein Reichtum, auf den wir nicht verzichten können. Genauso wie der königliche Beamte nicht auf dieses Wort des Herrn verzichten kann, wenn konnte, das Jesus ihm gegeben hatte. Jetzt stellen wir uns seinen Heimweg mal vor, wenn Jesus nur so gesagt hätte, geh nach Hause und nichts weiter. Und alles wäre völlig offen, oder dieser arme Mann, was wäre das für ein qualvoller Heimweg gewesen? Diese Verheißungen sind ein Reichtum, den Gott uns gegeben hat. Wir brauchen ihn unbedingt. Wir brauchen ihn aber nicht nur für uns persönlich, sondern wir brauchen ihn auch, um anderen eine Hilfe werden zu können. Wir müssen es lernen, jede einzelne Verheißung, die uns gilt, so zu ergreifen, wie der königliche Beamte das Wort Jesu an ihn ergriffen hatte. Ich finde diese Geschichte von diesem Mann, diesem königlichen Beamten, so berührend, weil wir so gut von ihm lernen können, wie wir die Kraft des Wortes Gottes in unserem eigenen Leben selber erfahren können. Hebräer 4, Vers 12, die Luther-Übersetzung nehme ich mal, heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Wie können wir die Kraft dieses Wortes Gottes selber erfahren? Dieser königliche Beamte liefert uns eine einfache und gut verständliche Antwort, die wir uns auch gut merken können. Er hatte ein Wort vom Herrn bekommen. Dieses Wort galt ihm. Er nahm das Wort für sich persönlich in Anspruch. Er behielt es in seinem Herzen, er machte es zur Grundlage seines Denkens und er handelte danach. Mehr brauchte er nicht zu tun, aber weniger durfte es auch nicht sein. Und dieser Beamte, dieser Mann lehrt uns damit, was die ganze Schrift uns genauso zeigt. Der einzige Weg, die Kraft des Wortes Gottes zu erfahren, ist, danach zu tun. Wir hören vielleicht oft Gottes Wort und lesen es auch, was alles sehr gut ist, was richtig, was wichtig ist. Aber wir dürfen dabei nie vergessen, die Kraft des Wortes Gottes erfährt nur der, der es tut. Ich hatte schon erwähnt, als Jesus aus Judäa nach Galiläa kam, da war er dort nicht unbekannt. Denn dort hatte er sein erstes Wunder getan. Was war das eigentlich nochmal? Ja, da war er auf einer Hochzeit und da offenbarte er seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Wir lesen das in Johannes Kapitel 2. Wie kam es eigentlich dazu? Er war damals mit seinen Jüngern eingeladen auf einer Hochzeit. Es war eine Hochzeit wie andere Hochzeiten eben auch, allerdings mit einem Unterschied. Aus welchem Grund auch immer, aber es wurde bald deutlich, dass die Getränke nicht ausreichen würden. Konkret, der Wein ging aus und das war für das Hochzeitspaar extrem peinlich. Maria schien da, also die Mutter Jesu schien da mit der Organisation auch irgendwie mit betraut zu sein und die teilte dem Herrn jetzt diese Notlage mit. Und Jesus tat ein Wunder, durch das dieser Mangel noch viel mehr als nur ausgeglichen wurde. Es gab dort 6 Wasserkrüge, die hatten was mit jüdischen Reinigungsvorschriften zu tun und jeder dieser 6 Wasserkrüge, der fasste so ungefähr 100 Liter. Jesus ordnete nun an, dass diese 6 Wasserkrüge mit Wasser gefüllt werden sollten. Also jetzt stellen wir uns das mal vor. 600 Liter Wasser schleppen und in Krüge füllen, während das eigentliche Problem darin besteht, dass Wein fehlt. Das klingt doch wohl irgendwie, wenn man es böse meint, nach einem schlechten Scherz oder was? Aber es wurde gemacht. Es wurde nicht verstanden, aber gemacht, weil Maria hatte nämlich den Dienern, Kapitel 2, vorher was ganz Entscheidendes gesagt, Johannes 2, Vers 5, da sagte, seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Das heißt, verstehen oder nicht verstehen, das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Was er euch sagt, das tut, darauf kommt es jetzt an. Und daran haben die sich gehalten. Danach ordnete Jesus an, dass nun der Inhalt der Krüge zu diesem Speisemeister, also der war da zuständig für alles, damit das funktioniert, Speisemeister gebracht wurde. Und das taten die Diener auch. Ich weiß das nicht, ich lasse jetzt mal meine Fantasie spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Diener da mit einem sehr verlegenen Gesicht zu diesem Speisemeister gegangen sind. Vielleicht haben die auch das da schnell abgeliefert und zugesehen, dass sie schnell wieder wegkommen, um nicht miterleben zu müssen, wie der Speisemeister explodiert. So eine Zumutung, es fehlt an Wein und jetzt kommen die hier mit 600 Liter Wasser an, da muss man erstmal Worte für finden oder vielleicht besser auch nicht. Aber der Speisemeister explodiert nicht, sondern der ist begeistert. Mehr noch, der versteht die Welt nicht mehr. Das, was er vor sich hatte, das war die allerfeinste Qualität. Viel besser als alles, was es vorher gab. Wieso kommt das erst jetzt? Diesen Wein, den hätte man ganz zu Anfang bringen sollen. Das war, wie gesagt, das erste Wunder, das Jesus zu Kana tat. Lass uns festhalten, dass es dieses Wunder nie gegeben hätte, wenn die Leute nicht getan hätten, was Jesus ihnen gesagt hat. Maria sagte zu ihnen, was er euch sagt, das tut. Und daran haben sie sich gehalten und das war das Entscheidende. Und sowohl dieses Wunder als auch alle Worte des Herrn, die der Herr uns gibt, die Kraft des Wortes, werden wir nie erfahren, wenn wir das nicht befolgen, wenn wir nicht das tun, was Maria sagte, was er euch sagt, das tut. Die ganzen Erfahrungen Gottes, die Gott für unser Leben vorgesehen hat, von Anfang bis Ende, als Anfänger und Vollender unseres Glaubens, das wird es nicht geben, die Erfahrung der Kraft des Wortes Gottes in so vielen tausend Einzelheiten unseres Lebens, wenn wir nicht erfahren können, wenn wir nicht tun, was der Herr uns sagt. Und sowohl bei diesem ersten Wunder hier in Kana, wie auch bei dem königlichen Beamten später, haben die Beteiligten die Kraft des Wortes Gottes dadurch erfahren, dass sie taten, was der Herr ihnen sagte. Ihnen wurde nicht dadurch geholfen, dass sie es besser wussten als der Herr, auch nicht dadurch, dass sie das Wort in Frage stellten, auch nicht dadurch, dass sie das Wort wieder vergessen hatten, sondern dadurch, dass sie taten, was der Herr ihnen gesagt hatte. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Was er euch sagt, das tut. So erfährt man die Kraft des Wortes Gottes. Die ganze Gottesfülle steht offen dem, der Gott bei seinem Wort nimmt und es befolgt. Und der einzige Weg, die Kraft des Wortes Gottes zu erfahren, ist, es zu tun. Und darum müssen wir lernen, jedes Gotteswort an uns so zu ergreifen, wie dieser königliche Beamte das Wort des Herrn für sich ergriffen hatte. Wir müssen es lernen, das Wort des Herrn, und wir dürfen es lernen, vielmehr noch das Wort des Herrn genauso zur Grundlage unseres Denkens zu machen, wie er es tat, wie wir es bei ihm gesehen haben. Und dann werden auch wir einen gesegneten Heimweg haben können, auch in diesem Jahr. Einen Heimweg, wo wir Trost und Frieden in unserem Herzen tragen können, eine Freude, die ihren Ursprung hat in den Worten des Herrn. Eine Freude, die selbst dann Bestand hat, wenn unser Weg sehr schwer werden wird, weil sie ihren Ursprung hat in den Worten des Herrn. In diesem Sinn wünsche ich uns auch an diesem ersten Sonntag des Jahres ein gesegnetes Jahr 2014. Gott segne uns, Gott sei uns gnädig, dass wir das Wort des Herrn in unserem Herzen tragen. Amen.